Lobpreislieder. Wir haben als Thema heute Abend beten mit dem Herzen voller Lobpreis. Und frag dich vielleicht mal für einen kurzen Moment, was verbindest du mit diesem Wort Lobpreis? Wenn man so unter uns Christen das Wort verwendet, Lobpreis, da geht es für viele fast in erster Linie um eine bestimmte Art von Liedgut. Und mir tut es manchmal fast weh, wenn ich höre, wir machen Lobpreis. Irgendwie sperrt sich das für mich mit dem Wort machen. Ja? Eine bestimmte Art von Liedgut, das ein Stück weit angelehnt ist an moderne Popkultur auch. Und vielfach sind es Lieder, wie das letzte, was wir gerade gesungen haben, die aus dem Englischen kommen. Und manchmal sind sie übersetzt, manchmal gut übersetzt, wie das hier. Also Komm und lobe den Herrn, halte ich für eins der gut übersetzten Lieder. Und oft werden sie aber auch nicht übersetzt und man singt es auf Englisch. Und wenn du jetzt gerade auch unter den Jüngeren fragst, die singen oft lieber auf Englisch, weil sie das Gefühl haben, das ist echter oder ja, manchmal können sie es vielleicht gar nicht so recht in Worte fassen, aber na, auf Englisch ist besser. Das ist die andere Frage, gell? Dann singen manchmal Leute diese Lieder mit, ohne dass sie wirklich gründlich verstehen, was sie singen. Und gerade unter den jungen Geschwistern, da ist oft, redet man inzwischen von einer sogenannten Generation Lobpreis, ja? Weil die mit Lobpreis Liedern und zum Teil auch Lobpreis-Events aufgewachsen sind und das berührt ihre Herzen. Ja? Und dann gibt es einen Vorwurf, der da und dort auch ertönt über moderne Lobpreislieder, dass ihnen nachgesagt wird, dass sie sich oft ganz stark um das drehen, was Gott für mich tut und auch um meine ganz persönliche Gefühlswelt, wenn ich vor Gott stehe. Ja? Ist ja auch alles nicht falsch, das zu besingen, das zu loben. Frage ist, ob dieser Vorwurf gerechtfertigt ist, dass die Ich-Bezogenheit da oft ziemlich stark ist. Aber ich möchte es heute Abend nicht zum Thema machen, möchte auch nicht groß diskutieren, ob dieser Vorwurf vielleicht berechtigt ist oder auch nicht. Aber ich möchte für uns einfach einmal festhalten, es gibt, egal was du sonst an Diskussionen schon miterlebt hast oder vielleicht auch selber mitdiskutiert hast, es gibt Lobpreis, der ist nicht ich-bezogen, der ist nicht seicht und bleibt eben nicht bei mir und dem Meinen stehen. Gell? Und das ist ein Lobpreis, der wirklich Gott feiert. Und der dann auch theologischen Tiefgang hat. Dass Menschen vor Gott stehen und staunen und ihn loben für seine Taten. Ihn anbeten für das, wer er ist und wie er ist. Und da finden wir unter diesen modernen Liedern schon auch welche mit unglaublicher Tiefe. Ja? Und dass wir dann Gott anbeten für seine Taten, für das, wer er ist, wie er ist. Das sind Dinge, die finden wir auch in der Heiligen Schrift. Denkt zum Beispiel einmal an die Situation in Jesaja 6. Diese Engel, die Seraphim, die scheinbar nichts anderes tun, als hingehen hingerissen, vor Gott zu sein und heilig, heilig, heilig zu singen. Jesaja 6, Vers 3. Oder Lobpreis in der Heiligen Schrift finden wir zum Beispiel auch im sogenannten Magnificat, dem Lobgesang der Maria in Lukas 1. Oder dem Lobgesang des Zacharias, auch in Lukas 1. Und wo wir es auch ganz stark finden, ist in der Offenbarung, da hast du mehrere Szenen, wo du das Gefühl hast, da stimmt ja nicht das ganze Universum, aber weite Teile des Universums stimmt ein in den Lobpreis Gottes. Da hast du eine Szene in Kapitel 4, dann die nächste in Kapitel 5, die nächste in Kapitel 7 und dann noch einmal ganz kurz erwähnt in Kapitel 19. Eine von diesen Szenen möchte ich kurz vorlesen. Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 9 bis 14. Lobpreis in der Gegenwart Gottes. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist Lobpreis. Wahrscheinlich von einer Qualität, wie wir sie hier auf der Erde noch nicht ganz erreichen. Aber wir dürfen ja üben. Ja? Und eine der Fragen auf eurem Reflexionsbogen zum Gebet war auch die Frage nach Lobpreis in deinem Gebetsleben. Und da habe ich auch die Frage gestellt, überleg dir mal, welche Worte hast du für Lobpreis? Sind es eigene Worte? Sind es Bibelworte? Sind es Lobpreislieder, die dir in den Sinn kommen und die du dann im Herzen oder auch laut singst? Ganz ehrlich, ich wünsche mir für mich viel mehr Worte noch für Lobpreis. Das ist eine echte Sehnsucht, da Worte zu haben, wo ich das Gefühl habe, das Fastenstück, das, was ich eigentlich Gott an Ehre bringen möchte oder sollte. Wir gehen jetzt zurück zum Paulus und ihr habt es in der Gliederung eh schon vor euch und sehen, wir werden uns heute Abend mit dem Epheserbrief, dem ersten Kapitel beschäftigen. Und da ist eine Sektion in diesem Kapitel, ein ganz, ganz langer, ausführlicher Lobpreis, in den der Paulus einstimmt und fast nicht mehr zu stoppen ist. Aber dieser Lobpreis des Paulus in Epheser 1, der hat dann noch einmal eine zusätzliche Dimension, nämlich nachdem wir den Lobpreis des Paulus hören, hören wir auch noch, wie dieser Lobpreis ihn in die Fürbitte für die Empfänger von seinem Brief treibt. Das heißt, er betet nachher auf der Grundlage von seinem Lobpreis. Und heute Abend ist schon der Schwerpunkt eher beim Lobpreis hier im Epheserbrief, aber ich möchte mit euch nachher auch noch kurz anschauen, nachdem er so Gott gepriesen hat, wie betet er für die Leute? Ich lese euch den Lobpreis jetzt einmal vor. Und vielleicht schaut ihr jetzt nicht in eure Bibeln, weil so viele unterschiedliche Übersetzungen sind und dann geht man zwischen zwei Übersetzungen hin und her. Hört ihn einfach einmal, okay? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel in Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir zuvor vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wie geht's dir beim Zuhören, wenn du das so am Stück hörst? Also ich weiß, mich erschlägt's fast. Ja? Weil es so dicht ist, so viel. Ja? Es ist fast überwältigend. Gell? Dabei haben die Übersetzer versucht, es für uns noch ein bisschen leichter zu machen, als es im Original ist. Gell? Denn aus dem, was im griechischen Original bei Paulus ein einziger langer Satz ist, mit 202 Wörtern. Ja? Jeder Lehrer wird das anstreichen, dass das so nicht geht. In der Luther-Übersetzung haben sie sechs Sätze draus gemacht. Und in anderen, moderneren Übersetzungen, Hoffnung für alle zum Beispiel, sind sogar über 20 Sätze. Ja? Kürzere Sätze. Aber ich habe es bewusst so am Stück mal vorgelesen, weil ich denke, da kommt etwas zum Ausdruck. Paulus fängt an und dann ist er eigentlich fast nicht mehr zu stoppen. Das sprudelt so richtig aus ihm heraus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann fängt er an aufzuzählen, wofür er Gott von Herzen lobt. Und wenn du dann schaust, wofür lobt er Gott, dann sind es nicht seine ganz persönlichen Gefühle hier, sondern Gottes unfassbar großartiges Heilshandeln. Und ich möchte mit euch versuchen, zumindest ein kleines bisschen zu erfassen, was er da aufzählt. Im Detail geht es eh nicht an einem Abend. Aber der Vers 3, der ist sowas wie eine Überschrift zu allem, was danach kommt. Ich lese ihn noch einmal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das heißt, sein Lobpreis richtet sich an den Vater. Und der Vater ist in den ganzen folgenden Versen immer derjenige, der als Initiator für Gottes Heilshandeln gepriesen wird. Es ist der Vater, der uns gesegnet hat. Der Vater, der uns auch erwählt hat, im Vers 4. Der Vater, der uns vorherbestimmt hat, Vers 5. Der Vater, der uns begnadigt hat, Vers 6. Der Vater, der uns Gnade hat widerfahren lassen, Vers 8. Der Vater, der uns sein Geheimnis hat wissen lassen, Vers 9. Der Vater wieder, der einen Ratschluss fasst und ihn auch ausführt, Vers 9, 10 und 11. Und daher kein Wunder, dass er sagt, gelobt sei Gott, der Vater. Und dann kommt in diesem Lobpreis noch etwas sehr Auffälliges. Und es wird uns in der Luther-Übersetzung am Anfang ein bisschen verschleiert. Da steht hier in der Luther-Übersetzung, der Vater, ja, der wird gelobt, weil er uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, steht da in der Luther-Übersetzung. Aber es steht eindeutig im Griechischen en Christo, in Christus. Und warum mir das wichtig ist, ist Folgendes. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Wenn ich sage, durch Christus, das könnte ich so hören, dass ich mir bei Christus den Segen abholen kann. Dass Christus der Mittler ist, durch den der Segen nur übergeben wird. Aber das ist nicht so. Du kannst dir nicht bei Christus den Segen abholen und dann vielleicht mit dem Segen in der Hand wieder davonlaufen. Geht nicht. Es ist in Christus, dass wir gesegnet sind. Es ist durch unser Hineingenommenwerden in Christus, dass wir den Segen empfangen. In ihm ist der ganze Segen da. In ihm. Und nur in ihm, nicht durch ihn. Und was da alles in ihm da ist, das führt der Paulus nachher in seinem Lobpreis weiter aus. Und er setzt immer wieder an mit diesem in ihm, in Christus, in ihm. Ja? In ihm haben wir, in ihm sind wir gesegnet. Mit allem geistlichen Segen. Und ich möchte das, was er da aufzählt, eigentlich nur relativ kurz zusammenfassen. Ja, da könnte man eine ganze Woche Vorlesungen draus machen, aus diesem ersten Kapitel. Ja, aber ich möchte nur, dass wir ein bisschen was spüren von dem. Gell? Die Verse 4 bis 8. Er sagt, in Christus sind wir erwählt, vorherbestimmt und erlöst. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht einsteigen in diese große Diskussion über Erwählung, Vorherbestimmung. Ich möchte nur so viel sagen. Gott hat eine Wahl getroffen, ja. Und zwar vor Grundlegung der Welt schon hat er eine Wahl getroffen. Aber diese Wahl, die bezieht sich zunächst einmal auf Christus. Christus ist der Erwählte par excellence. Lukas 9, Vers 35 sagt Gott, das ist er, mein auserwählter Sohn. Lukas 23, Vers 35, Christus der Auserwählte Gottes. Da, auf ihn richtet sich die Wahl Gottes. Und was uns angeht, so sind wir in diese Wahl mit eingeschlossen in Christus. In ihm hat der Vater uns erwählt. Und das heißt jetzt nicht, dass er gesagt hat, okay, Monika, dich will ich, Christian, du hast Pech gehabt, dich will ich nicht. Ja? Nein, in Christus. Christus hat er erwählt. Und wer in Christus ist, ist in diese Wahl mit eingeschlossen. Das sind alle die mit eingeschlossen, die sich auf ein Leben in Christus einlassen. Und noch etwas, in ihm sind wir dazu erwählt, so wie das Volk Israel im Alten Testament, ein heiliges Volk zu sein. Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, im Vers 4. Ja? Das ist das, was dem Volk Israel im 2. Mose bei der Ankunft am Sinai gesagt wird, dass Gott sagt, das möchte ich. Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Und zwar ein Volk, das heilig ist, sprich, das Gott gehört und das dadurch, dass es Gott gehört, so anders ist als der Rest der Welt, dass der Rest der Welt neugierig wird. Und zwar neugierig auf den, der dieses so attraktive, schöne, andere, untadelige möglich macht. Wie gibt's das? Das wollte Gott beim Volk Israel, dass die Welt neugierig wird. Das will er heute noch bei uns. In ihm sind wir erwählt zur Heiligkeit. In ihm sind wir, Vers 5, auch hineinadoptiert in Gottes Familie, als Gottes Söhne und Töchter. Und da steht etwas Wunderschönes, nämlich da hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wohlgefallen, es ist eigentlich eine ganze tiefe Freude. Leute, wer hat die größte, die tiefste Freude darüber, dass du ein Kind Gottes geworden bist? Der Vater. Der Vater hat selbst die allergrößte Freude an dem, was er da schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hat und was er jetzt auch durchzieht. Die allergrößte Freude an dem, dass er dich in Christus in seine Familie hineinadoptiert hat. Und dann steht da im Vers 6, das Ganze ist zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In dem Geliebten, in Christus. Jesus Christus ist die große Liebe des Vaters schlechthin. Und wir wären da eigentlich ganz weit außen vor, haben ganz anderes verdient. Aber Gott nimmt uns hinein in Christus. Und damit nimmt er uns hinein in diese Liebe, die da zwischen Vater und Sohn da ist. Er begnadet uns in dem Geliebten. Und das heißt, von da an, er sieht uns in Jesus. Und alles, was ihn im Blick auf seinen Sohn Jesus bewegt, das gilt jetzt auch uns. Alles an Liebe, an Fürsorge, an Freude. Wie haben wir das verdient? Ja, eben nicht. Nie, nie, niemals verdient. Das ist das Wunder der Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Und diese Gnade, die uns da in Christus zuteil wird, die ist so hell, so strahlend, so schön, dass wer diese Gnade empfängt oder auch wer Zeuge dessen wird, was da abgeht, der kann am Ende nicht anders, als in Lobpreis auszubrechen. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, sagt Paulus. Und es kommt dann wie ein Kehrvers in diesem Lobpreis. Dreimal ist die Rede von zum Lob seiner herrlichen Gnade oder zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann redet der Paulus noch in den Versen 7 und 8 von der Erlösung, von der Vergebung unserer Sünden, die uns in Christus zuteil wird. Und macht uns an dieser Stelle auch noch mal klar, dass diese Erlösung einen unfassbar hohen Preis gehabt hat. Sein Blut, das Kreuz. Das Ganze war nicht billig. Aber es ist auch nicht so, dass wir bangen müssten, ob es wirklich für jeden ausreicht. Paulus betont hier und auch an mehreren anderen Stellen in diesem Brief, er betont, wie sehr Gott, wenn er uns beschenkt, immer aus dem Vollen schöpft. Da ist immer mehr als genug. Er redet hier vom Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen. Und solche Formulierungen finden wir im Epheserbrief mehrfach. Ja? Das heißt, du hast hier einen Lobpreis, der hat eine unglaubliche theologische Dichte. Aber es geht ja noch weiter. Vers 9 und 10. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Paulus redet hier von einem Geheimnis, das aber eigentlich kein Geheimnis mehr sein soll, denn Gott hat es offenbart. Aber so wie er dieses Wort Mysterion, Geheimnis, ja, im Epheserbrief verwendet, da geht es dabei um etwas, wo er sagt, das konnte sich nur Gott ausdenken. Wir Menschen wären von uns aus niemals auf diese Idee gekommen, dass Gott es so machen könnte. Und worum geht's bei dem Geheimnis, das wir selber nie uns hätten erdenken können, aber das Gott sich erdacht hat und das er auch offenbart hat? Vers 10, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Und vom griechischen Wort her, das hier mit zusammenfassen übersetzt ist, heißt es so etwas wie, da wird alles zusammengeführt unter Christus als dem Haupt. Und mit Christus als dem Haupt entsteht hier etwas Neues, etwas Unfassbares. Und wenn man den Epheserbrief weiterliest, dann merkt man, es geht um eine Einheit, wo vorher nur Spaltung und Streit und sonst was war. Ja? Eine Einheit, wo vorher niemals auch im Entferntesten an eine Einheit zu denken war. Und zwar die Einheit auch unter Juden und Heiden. Ich lese die Verse 11 bis 14 noch einmal. Hört mal genau, von wem er redet. In ihm, in Christus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Erstmal nur so weit, 11 und 12. Von wem redet Paulus, wenn er sagt, wir, die wir zuvor auf Christus gehofft haben? Zuvor auf Christus gehofft oder vorher schon auf Christus gehofft? Das ist ziemlich eindeutig. die Juden. Die Gläubigen, die von der jüdischen Seite her kommen, das sind zum einen die Gläubigen aus dem Alten Testament, die schon vor seinem Kommen auf ihn gehofft haben. Sie wussten, er wird kommen und an ihm wird unser Heil hängen. Ja? Und dann sind da natürlich auch die Judenchristen, zu denen natürlich auch der Apostel Paulus gehört. Das waren definitiv die Ersten. Und dann kommt aber im Vers 13 ein ziemlich überraschendes: auch ihr. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Dieses auch ihr im Vers 13, das sind Menschen, die gehören nicht zur ersten Gruppe dazu. Aber in ihrem Leben sind drei Dinge geschehen. Das erste ist, sie haben das Wort der Wahrheit gehört. Das zweite ist, sie wurden gläubig. Das heißt, sie haben auf die Botschaft des Evangeliums mit Vertrauen, mit Glauben reagiert. Und das dritte, sie sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und wenn hinter dem Wir die Gläubigen aus dem Judentum stehen, dann stehen hinter dem auch ihr die Gläubigen aus den Völkern. Leute wie diese Christen in und um Ephesus herum, an die der Paulus hier schreibt, die das Wort gehört haben, gläubig geworden sind und dann genau wie die gläubig gewordenen Juden versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und dann schreibt er am Ende, Vers 14, über den Heiligen Geist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Da ist in diesen Versen mehrfach die Rede von Erbe und Eigentum. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Wir denken bei Erbe, wenn es um geistliche Dinge geht und dann von einem Erbe wir was hören, dann denken wir schnell auch an das, dass Gott uns ein Erbe schenkt. Hatten wir heute Morgen. Ja? Gott beschenkt uns, ja. Gott gibt uns Eigentum, okay, ja. Wir werden unglaublich reich beschenkt in dem ganzen Prozess. Aber es geht hier im Epheserbrief, im Kapitel 1, nicht so sehr um das, dass wir etwas erben, wir etwas bekommen, sondern hier geht es um Gottes Erbe, Gottes Eigentum. Am deutlichsten ist es in der letzten Zeile, im Vers 14, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht hier um Gottes Eigentum. Und das heißt, der Heilige Geist, der versiegelt uns, um uns als Gottes Eigentum zu kennzeichnen und zu sichern. Und zwar mit einem Siegel, das niemand brechen kann. Und das ist etwas, das ertönt schon im Alten Testament immer wieder. Gott hat sich sein Volk, das Volk Israel, als sein Erbe, sein Erbteil erwählt. Könnt ihr nachlesen zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 29 und Kapitel 32, Vers 9. Ich lese eine der beiden Stellen davon vor. 5. Mose, 9, 29 und 32, Vers 9. 5. Mose 9, 29. Da heißt es, denn sie sind dein Volk und dein Erbe, das du mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgereckten Arm herausgeführt hast. Sie sind dein Erbe. Und ganz ähnlich noch einmal in Kapitel 32, Vers 9. Und im Psalm 33, Vers 12, da heißt es, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Es geht um sein Erbe, um sein Eigentum. Dieses Volk von Gläubigen aus dem Judentum und aus dem Heidentum, miteinander als ein Volk, das war schon mal etwas, das war eigentlich fast undenkbar. Wir haben, glaube ich, keine Ahnung mehr, wie tief die Gräben waren. Paulus greift es noch ein bisschen auf im zweiten Kapitel, wo er den Heiden vor Augen hält, wo sie mal waren, geistlich. Total außen vor. Wir spüren das oft so nicht mehr. Wir nehmen so selbstverständlich hin, dass wir dazugehören. Das war etwas absolut Gewaltiges, dass die zusammenkommen und ein Volk werden, das Gott gehört. Und das Ganze, was da geschieht, ist so gewaltig, dass letztlich die ganze Welt, die sichtbare und die unsichtbare Welt, drüber staunt und sagt, wie ist das möglich? Wie kriegt Gott bitte das hin? Oder in den Worten des Paulus, damit wir, und da redet er jetzt von wir gemeinsam, Juden und Heiden, die zum Glauben gekommen sind, damit wir gemeinsam etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass wir gemeinsam sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das musst du dir mal geben. Als Volk Gottes, rein durch unsere Existenz. Anlass zu Lobpreis. Was hat Gott da gemacht? Und es ist hier noch nicht fertig. Ja? Wir kennen ja die ganzen Unvollkommenheiten, die immer noch da sind. Und trotzdem, der Paulus, der erhebt hier den Blick auf das, was Gott am Tun ist und wo er hingeht mit uns. Und darüber bricht er aus in einen Lobpreis, der schier nicht mehr zu stoppen ist. Ja, das ist die erste Hälfte von Epheser 1, der erste lange Satz. Da hat der Paulus in seinem Lobpreis, und ich habe das jetzt so kompakt gemacht, wie ich es irgendwie hingekriegt habe, ich hoffe, dass es nicht zu kurz war, sondern genug war, um euch ja, Gusto zu machen, da noch einmal tiefer hinzuschauen, was da alles aufgezählt wird, was Gott, der Vater, uns in Christus gegeben hat und was er tut mit uns. Okay? Paulus hat hier in einer unglaublichen theologischen Dichte das Evangelium vor Augen gehabt. Und er hat Gott gepriesen für das, was er tut, was er vor Grundlegung der Welt schon beschlossen hat und was er jetzt in Christus auch an uns und für uns tut. Und das Ganze ist so großartig, dass am Ende die sichtbare und die unsichtbare Welt ihn preist über dem, was sie an uns sehen. Und falls ihr euch wundert, wie ich drauf komme, dass die unsichtbare Welt da genauso neugierig ist, vielleicht sogar noch neugieriger als die sichtbare Welt. Ganz kurz der Hinweis auf Kapitel 3, Vers 10. Da sagt er, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Das heißt, die unsichtbare Welt steht da und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, was Gott da in der Gemeinde tut. Und die eine Seite der unsichtbaren Welt gerät darüber in Lobpreis und die andere Seite immer mehr in Zähneknirschen, weil sie voller Wut feststellen müssen, dass sie es nicht stoppen können. Dass Gott seinen Plan durchzieht. Die unsichtbare Welt. Tja, also Paulus hat es so vor Augen gehabt und es ist aus ihm rausgesprudelt. Und dieser Lobpreis, der führt den Paulus jetzt auch in die Fürbitte. Und das ist die zweite Hälfte von Epheser 1. Die werde ich kürzer halten, okay? Also ich möchte nicht, dass ihr am Ende alle hier am Schlafen seid. Es ist immer schlecht, so nach einem Wandertag abends was ein bisschen Anspruchsvolles anzuschauen. Aber ging von der Planung her nicht anders. Zweite Hälfte. Und das bitte, es ist sein Gebet auf der Grundlage dessen, was er gerade so an Lobpreis zum Ausdruck gebracht hat. Und da betet oder sagt er, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich möchte zu diesem zweiten Teil nur so ein paar eher kurze Anmerkungen machen. Zunächst einmal schaut mal, im Vers 17 nochmal nach. An wen wendet sich Paulus in seiner Fürbitte für die Gemeinde? An wen? An den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit. Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt solltest du das Ganze, was im ersten Teil steht, im Hinterkopf haben. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, das ist doch der, der uns mit seinem unglaublichen Reichtum an Segen überschüttet hat. Dieser ganze Reichtum, von dem Paulus in seinem Lobpreis geredet hat. Der Vater, das ist doch der, der so Großartiges und so unendlich Gutes mit uns im Sinn hat. der uns gnädig gesonnen ist, der den Preis bezahlt hat, der unsere Sünden vergeben hat und der jeglichen geistlichen Segen in Christus immer gerne und reichlich gibt. Warum betone ich das alles nochmal so? Nun, wenn ich das wirklich als Bild von Gott vor Augen habe, dann wird es doch absolut natürlich, dass ich mich vertrauensvoll und auch mit entsprechend großer Erwartung an diesen Vater wende. Dass hier in dem Lobpreis kommt ein Gottesbild zum Ausdruck, das einen Menschen zum Beter macht, würde ich sagen. Wenn ich so über Gott denken kann, wie es der Paulus in dem Lobpreis tut, ja, dann habe ich die größte Ermutigung, die es je geben kann, mich mit allem an diesen Vater zu wenden. Und es wäre vielleicht eine Frage auch für uns, zum ein bisschen nachdenken. Mit was für einem Gottesbild bete ich? Oder anders gefragt, was für Rückschlüsse könnte jemand von meinem Beten auf mein Gottesbild ziehen? Was zeigt mein Beten über den Gott, mit dem ich zu tun habe? Paulus wendet sich an diesen Vater. Es wird hier übersetzt mit der Vater der Herrlichkeit. Es kann auch übersetzt werden mit der herrliche Vater oder der Vater, die Quelle der Herrlichkeit. Und Herrlichkeit, Doxa, das ist überwältigende Schönheit. Da ist Helligkeit, da ist Leuchten, da ist ein Strahlen, das allerdings auch verknüpft ist mit Größe und Macht. Das heißt, an den Gott unseres Herrn Jesus Christus, diesen Vater, von dem all diese Schönheit, dieses Leuchten, diese Herrlichkeit ausgeht, an den wendet sich Paulus in seinem Gebet für die Gemeinde. Für diese Gemeinde, die da etwas sein oder werden soll zum Lob seiner Herrlichkeit. Und worum bittet er? Wenn ich die Verse 17 bis 23 mir nochmal anschaue, da muss ich feststellen, worum Paulus bittet. Nun, ganz grundsätzlich bittet er hier nicht um irgendeinen weiteren Segen, der ihnen vielleicht noch fehlen würde. Schließlich sind sie ja in Christus schon mit allem geistlichen Segen gesegnet. Aber worum er betet, ist, dass sie wirklich erkennen, was ihnen da in Christus zuteil geworden ist. Dass sie erkennen, auch was Gott mit ihnen vorhat. Und dass sie erkennen, wie das möglich werden soll. Zunächst, er betet im Vers 17, 18, dass er euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Merkt ihr, es geht nicht um noch einen Zuckerl, noch etwas, das fehlt, sondern vielmehr um das, dass wir erkennen, was uns da in Christus schon gegeben ist. Und dass wir Gott selbst, diesen Vater, noch viel tiefer kennenlernen und auch die Hoffnung, sprich das Ziel, für das Gott uns errettet hat, Sprich, was hat er mit uns vor, dass wir das einmal mehr checken? Und von diesem Ziel redet Paulus dann noch einmal, Vers 18, nämlich wie reich die Herrlichkeit seines Erbes, in der Luther-Übersetzung steht, für die Heiligen ist. Da denkst du gleich wieder an etwas, das Gott uns gibt. Besser übersetzt wäre es wahrscheinlich mit, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Nochmal, es ist sein Erbe. Es geht hier in erster Linie um sein Eigentum. Das heißt, dieses Volk aus Juden und Heiden, das rein durch seine Existenz in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt Anlass gibt zum Lobpreis. Zum Lob der Herrlichkeit, der Schönheit Gottes. Und wenn Gott uns die Augen öffnet für das, was er da mit uns vorhat, dann kann jetzt natürlich auch ganz schnell diese große Frage kommen, ja, wie soll denn das bitte gehen? Wie soll denn das bitte möglich werden, dass Gott uns da hinkriegt? Wie? Diesen kleinen, erbärmlichen Haufen von Menschen. Wie soll aus uns jemals dieses herrliche Erbe Gottes werden? Und da ist es ganz wichtig, was der Paulus dann eben auch noch betet, damit wir da weder verzagen, ja, weil wir sagen, das wird ja niemals funktionieren. Schau dir uns an. Ich meine, wir haben hier noch ein bisschen die Insel der Seligen gerade. Ja? Aber bitte, schau die weltweite Gemeinde Jesu an. Schau deine Heimatgemeinde an. Schau deine Familie an. Schau dein eigenes Herz an. Und du weißt, fragst dich, wie soll das jemals gehen? Gell? Und damit wir weder verzagen, weil wir denken, das kann ja niemals so werden. Und damit wir auch nicht auf die völlig irrsinnige Idee kommen, dass wir das mit extra viel Anstrengung unsererseits hinkriegen müssten. Deshalb bittet der Paulus, dass Gott uns die Augen auch dafür öffnet, nämlich wie es funktionieren kann und auch funktionieren wird. Er bittet darum, dass Gott uns zeigt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Seine Kraft bitte, nicht deine oder meine. Seine Kraft an uns. Er muss es möglich machen. Und wer da meint, dass es aus menschlicher Kraft funktionieren muss, der hat nicht einmal im Entferntesten begriffen, um welche Größenordnungen es geht. Was Gott da mit uns vorhat, das geht unendlich weit über alles hinaus, was wir mit extra viel Anstrengung vielleicht hinkriegen könnten. Das, was Gott mit uns vorhat, das kann nur seine Kraft in uns möglich machen. Und dann führt Paulus hier in diesem Brief noch genauer aus, welche Kraft da in uns am Werk ist. Und das lese ich jetzt gerade noch einmal. Vers 19. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Er betet darum, dass Gott uns die Augen dafür öffnet, welche Kraft da in uns am Wirken ist und welche Kraft es auch braucht, um dieses unglaublich große Ziel, das Gott mit uns hat, zu verwirklichen. Und es ist dieselbe Kraft, sagt er, die in Christus am Wirken war, um ihn von den Toten aufzuerwecken. Aber nicht nur das. Diese Kraft Gottes hat Christus nicht nur wieder lebendig gemacht, sondern sie hat am Ende das ganze Universum umgekrempelt, sodass Christus jetzt weit über jegliche Mächte in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt erhaben ist. Ganz oben. Das heißt, Gott hat in dieser Kraft das ganze Universum umgekrempelt. Christus ganz oben, wo er vorher ganz unten war, mit unserer Sünde beladen, letztendlich in die Hölle gegangen ist, in die Gottesferne. Von ganz unten auf diesen höchsten Platz, bis höher nicht mehr geht. Und die Kraft, die das möglich gemacht hat, ist in dir und mir, in uns als Gemeinde am Werk. Und diese Kraft braucht es auch, um das möglich zu machen, was Gott mit uns vorhat. Dass wir sein herrliches Erbe werden. Und nachdem er in seinem Lobpreis Gott dafür gepriesen hat, dass er so unglaublich Großartiges mit uns vorhat, ist es für den Paulus hier nur natürlich, dass er Gott jetzt auch darum bittet, dass er uns hilft, dass wir einerseits checken, wo es hingeht, und andererseits auch, wie denn das überhaupt gehen kann. Und das geht nur, indem dieselbe Kraft, die bei Christus alles auf den Kopf gestellt hat, auch in uns wirkt. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Schnelldurchgang durch dieses Kapitel nicht total zugetextet, sondern eher ein bisschen Gusto gemacht, dieses Kapitel irgendwann einmal gründlicher zu betrachten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe in der sehr begrenzten Zeit ja jetzt vieles nur ganz kurz anreißen können. Da ist noch viel, viel mehr drin. Aber für heute Abend nur noch ein paar kurze, zusammenfassende Gedanken und Beobachtungen aus diesem Kapitel. Wenn wir uns den Lobpreis des Paulus hier noch einmal vergegenwärtigen, dann denke ich, das darf eine Anregung für uns sein, auch in unserem Lobpreis auf die ganz großen Dinge im Heilshandeln Gottes zu achten und ihn dafür zu preisen. Vielleicht auch mit Worten und Gedanken, die aus diesem Lobpreis des Paulus inspiriert sind, sodass unser Lobpreis nicht bei, ja, mein Lobpreis nicht bei mir und meinen Gedanken oder Gefühlen stehen bleibt, sondern dieses ganz große Betrachten, das Gott tut und es weit, weit über meinen persönlichen Horizont hinausgeht, unendlich weit darüber hinaus und Gott dann dafür preisen. Und vielleicht mag der ein oder andere das ja auch mal schriftlich formulieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du im Lobpreis immer die Worte findest oder ob du dir vielleicht auch manchmal auf die Schliche kommen bist schon, dass es am Ende immer wieder die gleichen Worte sind. Und wir singen dieses Lied, komm und lobe den Herrn. Und ich habe es schon, ich weiß nicht wie oft jetzt gesungen und ich singe es mit. Und es wird so Routine. Und damit dein Lobpreis sich nicht immer auf die gleichen Worte und Gedanken begrenzt, die so im freien Beten dann schnell kommen. Vielleicht magst du es mal schriftlich machen. Wirklich Worte mit Tiefgang suchen. Und die aufschreiben. Und vielleicht findest du sogar jemand, der musikalisch begabt ist und ein Lied draus macht. Kann alles sein. Lobpreis mit Tiefgang, wie bei Paulus, der die großen Taten Gottes vor Augen hat und ihn dafür preist. Das ist das eine. Das zweite, was ich mir hier mitnehme und was ich euch abschließend auch nochmal mitgeben möchte, Stichwort Gottesbild und Fürbitte. Was ist das für ein Gott, an den ich mich wende im Gebet? Denk nochmal an meine Frage vorhin. Was für Rückschlüsse könnte jemand von meinem Beten auf mein Gottesbild ziehen? Was zeigt mein Beten über den Gott, mit dem ich es zu tun habe? Beziehungsweise darüber, wie ich diesen Gott kenne oder meine zu kennen? Ist er mehr oder weniger wie eine Maschine, wo ich oben das Richtige reinwerfe, damit unten das Gewünschte rauskommt? Ist er zuständig in allererster Linie für Krankheitsnöte, finanzielle Engpässe und andere persönliche Wünsche? Oder geht es auch noch um Größeres? Und vielleicht sollte manch einer von uns da noch einmal gründlich auch über den Vater nachdenken, von dem Paulus in diesem Kapitel schreibt. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nichts, was es an geistlichem Segen gibt, zurückhält, sondern der das alles über uns ausschüttet, in seinem geliebten Sohn, in Jesus Christus. Nimmst du ernst, was er da sagt? Wenn du den Paulus hier ernst nimmst, dann hörst du in seinem Lobpreis auch, welches die wirklich großen und entscheidenden Dinge sind, die Gott immer gerne und in großer Fülle gibt. Den Lottogewinn, der zählt wahrscheinlich da nicht dazu. Sonst wären wir alle Millionäre. Aber ist das so wichtig? Hier zählt Paulus die wichtigen Dinge auf, die Gott immer gerne und reichlich gibt. Glaubst du ihm, dann betest du anders. Und eine Sache, das ist das Letzte, eine Sache, in der du wirklich anders beten wirst, wenn du ihm glaubst, in dem, was er da sagt, eine Sache, wo dein Beten wirklich anders werden wird, ist das, was wir hier in dem Beten bei Paulus gesehen haben, nämlich viel weniger bitten und betteln um alle möglichen weiteren Segensgaben, sondern vielmehr die Bitte um geöffnete Augen des Herzens. Die Bitte darum, dass du und andere, für die du betest, viel mehr von dem erkennen, was Gott mit uns allen vorhat und auch, wie er uns dahin bringt. Und die Betonung ist hier auf er bringt uns dahin. Und wenn das ein Stück im Herzen verankert ist, gell, dann liegt da auch eine ganz große Zuversicht in deinem Gebet. Denn du weißt, er wird uns alle an sein Ziel bringen. 4. Mose. Gott ist mit uns unterwegs und Gott ist treu. Und er hat ein großes Ziel und er bringt uns dorthin. Ich bete noch. Lieber himmlischer Vater, Vater unseres Herrn Jesus Christus, unseres Heilandes, zu dir kommen wir und dich loben und preisen wir für diesen unfassbaren Segen, den du uns in Christus, in deinem Sohn zuteil hast werden lassen. Wir preisen dich für die unfassbare Größe dessen, was du mit uns vorhast. Und auch, dass wir wissen dürfen, es ist deine Kraft, die uns an dieses Ziel bringen wird. Und Vater, du siehst aber auch, wie wenig wir bisher von dem erfasst haben, von der Größe dessen, was du vorhast und auch von der Kraft, mit der du in uns wirkst, um uns an dieses Ziel zu bringen. Und so beten wir wie Paulus um geöffnete Augen des Herzens für uns selbst, aber auch für unsere Geschwister in unseren Familien und Gemeinden. Öffne uns die Augen des Herzens, damit wir erkennen, was für ein Vater du bist und wohin du uns bringst und wie du uns dahin bringst. Vater, dir sei Lob und Ehre in deiner Gemeinde, in uns, jetzt und in Ewigkeit. Amen.